Am Karfreitag treffen wir uns in aller Stille in den Kirchen. Und heute fällt unser Blick auf die Menschen, die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Herzlich willkommen zur Predigt aus der lutherischen Kirche in Homberg und aus Schlierbach.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Wir hören zur Predigt ein Detail aus dem Bericht von der Kreuzigung, so wie sie uns der Evangelist Lukas geschildert hat im 32. Kapitel. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Man denkt ja immer, es wäre ein besonderes Kennzeichen unserer modernen Mediengesellschaft, wenn Menschen plötzlich berühmt werden. Da reicht es, im Internet irgendwo ein paar Videos hochzuladen. Oder man läuft irgendwo lang und wird zufällig eingefangen von der Kamera einer Nachrichtensendung oder noch schlimmer einer Satire-Show und schon ist man berühmt. Was wohl die beiden Typen, die da links und rechts von Jesus an die Kreuze genagelt wurden, was die wohl dazu sagen würden, wenn sie wüssten, wie berühmt sie noch geworden sind? Wir haben keine Ahnung, wer sie waren, wir wissen nicht, wie sie heißen, wir wissen auch nicht, was ihnen eigentlich vorgeworfen wurde. Aber da ging es ihnen wie vielen Prominenten heute. Einmal aus Versehen, ganz nah am Geschehen sein, sozusagen bei laufenden Kameras, und schon ist für Aufmerksamkeit gesorgt. Jedenfalls dürften sie kaum geahnt haben, auf wie vielen Gemälden alter Meister sie bis zum heutigen Tage erscheinen. Immer dann nämlich, wenn uns die Kreuzigungsszene als ein Bild mit drei Kreuzen vorgemalt wird. Als sie an jenem Morgen aus ihren Gefängniszellen geholt wurden, damit die Todesstrafe an ihnen vollstreckt würde, konnten sie nicht wissen, in was für eine Weltgeschichte sie da tatsächlich in den letzten Minuten ihres Lebens noch hineingeraten würden. Aber sie sind wichtig. Wie wichtig sie sind, sieht unsereins schon darin, dass sie in den Berichten aller vier Evangelisten vorkommen. Alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten auch, dass es zwei Verbrecher waren, die da rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden. Das zeigt uns, wie bedeutsam das den Zeitzeugen offenbar war, wenn Jahrzehnte später, als die Erlebnisse mit Jesus zu Papier gebracht wurden, wenn man das da noch für erwähnenswert hielt. Zugleich darf man auch daraus schließen, dass es wohl eine historische Wahrhaftigkeit gibt. Wenn das nicht tatsächlich so passiert wäre und wenn man es nicht für wichtig gefunden hätte, hätten diese beiden Typen sicherlich nicht überall Erwähnung gefunden. Ausgerechnet diese beiden haben nun die Ehre, das letzte Gespräch mit Jesus vor seinem Tod zu führen. Irgendwie haben sie wohl schnell bemerkt, wo sie hier völlig ohne ihr Zutun reingeraten waren. Offenbar wussten sie, mit wem sie es zu tun hatten. Jedenfalls fängt der eine an: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Noch ehe Jesus selber antworten kann, steigt der andere in das Gespräch ein und weist den ersten zurecht: Fürchtest du nicht einmal Gott? Hast du gar keinen Respekt mehr vor irgendwas? Dabei muss ich zugeben, dass ich diese erste Frage ja gar nicht so unberechtigt finde. Es ist doch dieselbe Frage, die vorher schon die Ankläger und dann die römischen Soldaten hochgerufen hatten. Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Und es ist doch dieselbe Frage, die bis heute tausendfach gestellt wird, die wir alle schon gehört haben und die wir vielleicht manches Mal auch selber gedacht haben. Wenn doch Gott so allmächtig ist, warum lässt er dann dieses oder jenes zu? Wenn du doch an Gott glaubst, warum passiert dir dann trotzdem noch so viel Schreckliches in deinem Leben? Wie schön wäre es, wenn sich die Allmacht Gottes ein für alle Mal zeigen würde, wenn es nichts mehr zu rätseln und zu zweifeln gäbe. Aber so bleibt bei vielen Menschen der Eindruck zurück: Solange Gott das zulässt, kann ich nicht glauben. Ganz anders der zweite Gefangene. Er stellt keine Forderungen und er sucht keine Ausflüchte. Er redet nicht drumrum, sondern er benennt die Dinge, wie sie sind. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Fertig. Er redet sich nicht raus und er stellt auch keine Forderungen an andere, schon gar nicht an Gott. Er schiebt die Schuld nicht Gott in die Schuhe, der ja gefälligst dank seiner Allmacht dafür sorgen könnte, dass alles gut wird. Sondern ihm ist bewusst, dass es doch die Menschen sind, die sich gegen Gottes Willen stellen. Und am Ende er selber. Damit ist die zweite Seite der Diskussion aufgemacht. Auf der einen Seite das Kämpferische: Warum lässt Gott das zu? Die Forderung, etwas zu tun, sich nicht mit den Gegebenheiten abzufinden. Demgegenüber steht das scheinbare Akzeptieren der Situation und mancher würde vielleicht den Vorwurf erheben, dass das viel zu unterwürfig und fatal ist. Und während die beiden sich also so unterhalten oder vielleicht auch in dem ganzen Getümmel sich anbrüllen, das Für und Wider göttlichen Handelns abwägen, hängt Jesus am Kreuz in der Mitte. Einmal mehr. Und nun bis zum Ende zeigt sich, wie sehr er Mensch geworden ist. Denn selbst in diesem Moment seiner Kreuzigung hat er keine Sonderrolle, genießt er keine Privilegien. Wahrer Mensch, der er ist, hängt er hier zwischen diesen beiden Typen und muss sich das Gerede anhören. Nun aber dreht sich das Gespräch und der zweite wendet sich direkt Jesus zu. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Schlicht und ergreifend. Keine Ausreden, keine Entschuldigungen, keine Forderungen. Nur diese schlichte Bitte: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was hat er sich dabei gedacht? Was hat er sich davon versprochen? Wie viel wusste er vorher schon von Jesus? Wir wissen das alles nicht. Und sicherlich konnte er sich diese Bitte auch nicht lange vorher überlegt haben, denn wie hätte er noch kurz vorher ahnen können, was er an diesem Tag noch erlebt, außer dass er am Kreuz stirbt. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist alles. Diesem Menschen war klar, dass es über sein Leben nicht viel zu diskutieren gab. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Das Leben so akzeptieren, wie es ist, mich so nehmen, wie ich bin, das klingt doch fast modern. Viele Motivationstrainerinnen und Motivationstrainer verdienen ihr Geld mit solchen Sprüchen. Akzeptiere dich so, wie du bist. Das kann ganz befreiend wirken, wenn man sich nicht mehr rausreden muss, wenn man nichts mehr schönreden muss, nichts mehr selbst optimieren muss, sondern wenn man das eigene Leben so nehmen kann, wie es ist. Das ist jedenfalls dann ehrlich, wenn es mit diesem Bekenntnis einhergeht. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Und immer wenn wir erkennen, dass etwas ganz und gar nicht optimiert ist in unserem Leben, wie gut ist es dann, wenn wir wissen, dass Jesus neben uns hängt und alle Zweifel, alle Probleme, alles, was wir hinter unseren lächelnden Gesichtern verstecken, alle Schuld ihm zu überlassen. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Apropos Optimierung und lächelnde Gesichter. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir manchmal von Weitem optimal erscheinen, aber doch unsere Nöte und Verletzungen bei uns tragen, ist unsere Osterkerze. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Und darauf freue ich mich schon das ganze Jahr. Ein Geheimnis, das mich das ganze Jahr bewegt. Aber heute ist der passende Moment, es euch zu zeigen. Sonntag für Sonntag steht sie hier und strahlt mit ihrem Licht für die Auferstehung. In Wirklichkeit aber, ich weiß nicht, ob man das von hinten sehen kann, und nachher könnt ihr nach vorne kommen und es euch angucken. In Wirklichkeit aber trägt sie schwere Schäden an sich. Denn letztes Jahr, als sie nagelneu war, ist sie umgekippt und hier auf die Kante vom Altar gefallen. Und dann wurde sie geklebt. Dann wurde sie geklebt und irgendwie wieder zusammengebastelt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Mir ist diese Kerze sehr lieb geworden. Und nun teile ich es euch mit euch. Sie leuchtet für Christus. Sie verkündet die Auferstehung. Und doch trägt sie, so wie wir, Kratzer und Narben mit sich. Wie schön. Heute ist sie aus. Da erinnern wir uns an die Narben. Aber wir werden sie weiter brennen lassen. Um auf unser Thema zurückzukommen. Jesus schweigt. Jesus schweigt. Er mischt sich in das Gespräch der beiden Typen rechts und links nicht ein. Er beschuldigt niemanden. Er argumentiert nicht. Sondern zu dem, der sich nicht herausgeredet hat, der seine Situation erkannt hat, der, wie wir in der Kirchensprache sagen, seine Schuld bekannt hat. Zu dem sagt er ganz schlicht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das hätte er nun wirklich nicht ahnen können, als er am Morgen aus seiner Zelle geholt wurde, dass sein Leben im letzten Moment noch so eine Wendung nehmen würde. So wie mancher Mensch plötzlich ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gerät, so kann sich unser Leben ändern. Von einer Sekunde auf die andere. Wenn wir uns akzeptieren, so wie wir sind, mit allem, was wir getan haben, mit unseren Gedanken, mit dem, was wir reden, und uns darüber im Klaren sind, dass es da keine Ausflüchte gibt, außer dieser einen. Es ist nie zu spät in unserem Leben, dann unseren Kopf zu Jesus zu drehen. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das wollen wir nun tun. Amen. Lasst uns miteinander vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können.
Darum nehmen wir Zuflucht zu der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige und barmherzige Gott hat sich unser erbarmt, seinen einigen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Auch allen denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleiht Gott uns allen.